palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tecco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Meine lieben Freunde, es ist Dienstag oder vielleicht noch Montagabend. Wer weiß es so genau, wann ihr das hört. Und wir grüßen euch ganz recht herzlich. Ciao a tutti, hier ist die neue Ausgabe von Serie Amore. Und ja, fast immer das Gleiche. Ich sage, wenn wir von wir sprechen, meine ich natürlich auch Marius, aber heute sogar noch einen Gast. Aber als erstes Grüße gehen raus nach Hamburg. Moin und weh, du sagst es wieder Servus.
Nee. Moin, Grüße. Auch nach München, wie immer. Hast du mich aus dem Konzept gebracht, direkt schon am Anfang.
Ja, sehr gut. Und hier ist er, der Mann, der für die, wenn wir gute Folgentitel haben, dann ist er dafür zuständig. Wir sagen Grüße an Francesco.
Buongiorno.
Wie geht's euch so? Wie habt ihr das Wochenende? Na, Marius, du hast 10 Sekunden Zeit, einmal Parma hochleben zu lassen, haben wir sonst nämlich keine Zeit für.
Tabellenführer, Tabellenführer, Aufstieg, hey.
Okay, sehr gut. Francesco, wie bist du in die Woche gekommen?
Das ist eine gemeine Frage nach dem gestrigen Abend.
Ja, ich habe gerade schon mal einen italienischen Mittag gehabt mit Pasta und dann ein paar Cantucci. Und jetzt Achtung, ist Triggerwarnung, weil ich habe instant Kaffee getrunken gerade.
Ja, schön, dass ich heute dabei war. Alles Gute, bis dann.
Wir wollen natürlich sprechen über das Derby d'Italia. Ich weiß nicht, ob Francesco will, aber wir müssen auf jeden Fall. Aber auch die anderen Clubs sollen nicht zu kurz kommen. Sie werden ein wenig zu kurz kommen. Aber natürlich liefern wir trotzdem den Serie Amore Ergebnisdienst. An dieser Stelle schon mal danke an die Community. Ihr habt sehr viele Fragen eingestellt, vor allem welche für Francesco. Das ist richtig toll. Der Marius, ich habe gesehen, du hast sie ihm vorher sogar geschickt. Das ist natürlich, finde ich, journalistisch nicht ganz so toll, dass du ihm die vorher geschickt hast. Hast du ein paar, mit denen wir ihn noch überraschen können? Oder sind das dann
so richtig, eigene? So richtig wie in der Politik, ne? Ich glaube, da muss man das auch machen.
Ja.
Nee, einer habe ich zum Abschluss, da habe ich ihn nicht vorgewarnt. Ich weiß gar nicht, ob ich dich vorgewarnt habe.
Okay. Ja, es arbeitet Marius dran, mich aus dem Konzept zu bringen, aber da gehen wir drüber hinweg und kommen, wir starten einmal in den Spieltag rein und ihr sagt einfach bei den Paarungen oder Clubs, zu denen ihr einen Take verlieren möchtet, schreit ihr rein und gebt euren Senf dazu, weil es war ja dann doch schon noch einiges anderes los. Ich würde gerne mal reingehen mit dem Heimsieg der Neapolitaner gegen Hellas, spät das Spiel noch gedreht, die Führung durch Diego Coppola in der 72. Dann Cyril Ngonge, Markus hat so geschrieben, Geschichten, die wo nur der Fußball schreibt, ja, trifft gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber und dann Kvicha Kvaratskhelia mit einem sogenannten Golasso in der 87. zum 2:1 Heimsieg, aber ehrlicherweise, das hat geschmeckt, glaube ich, für die SSC-Fans, aber kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das schon immer noch sehr zäh ist, oder Francesco?
Zäh ist gar kein Ausdruck. Ich habe zwischendurch, nachdem das 1:0 verdient übrigens, wie ich finde, gefallen ist, schon die Hände über den Kopf geschlagen, was die Leistung von Napoli angeht. Vor allem musste ich direkt dran denken, Tobias Escher hatte unter der Woche noch gesagt gehabt bezüglich der CL-Paarung, ja, das wird für Barcelona, auch wenn die kriseln, kein so leichter Gegner werden mit Napoli. Und ich dachte mir dann nur so, also wenn man sich mal mit einem Take vertun kann bei der Leistung gerade, dann da auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, das wird auch, ich weiß nicht, wer da gerade schlechter in Form ist, Barca oder Napoli. Also ich glaube, Barca, ich beschäftige mich zu wenig mit spanischem Fußball, aber was man so hört, ist es da ja auch nicht gerade alles Gold, was glänzt. Aber sie haben ein bisschen was auf dem Transfermarkt gemacht, zumindest. Was halten wir davon, Marius?
Barca? Nee, bei Napoli meinst du?
Napoli. Du kannst mir gerne auch die Barca-Transfers nennen, aber dann schneide ich es nachher raus.
Okay. Ja, nee.
Okay.
Dürfen die schon wieder transferieren?
Na klar, immer. Da ist irgendeine Kreditwürdigkeit ist immer vorhanden.
Okay.
Bei, ich glaube, die Zugänge von Napoli hatten wir in den vergangenen Folgen alle schon. Da ist eigentlich eher relevant, was jetzt auf den Schlussmetern des Transferfensters nicht mehr geklappt hat. Und Aurelio De Laurentiis hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, ein Interview darüber zu führen, wie er unter anderem mit Udinese über Nerwin Perez verhandelt hat und dass sein Angebot für an Genua für Dragosin ja auch nochmal größer gewesen wäre als das von Tottenham, aber der wollte wohl nur nach England und deswegen hatte er leider keine Chance, obwohl er viel, viel mehr Geld geboten hat. Klassischer De Laurentiis, sonst Ngonge, Masocchi, Traoré, Dendonka, die haben wir besprochen. Ist noch ein bisschen was auf der Abgabeseite passiert. Elmas war ist ja schon Wochen her. Zanoli wurde nach Salerno verliehen, Zerbin nach Monza und Gaetano nach Cagliari. Also eigentlich die drei italienischen Eigengewächse, die eh nicht so viel Chance auf Spielzeit haben. Vielleicht tut denen das ganz gut. Wobei, denke ich auch, also weiß nicht, so ein Gaetano hat er auch die eine oder andere unglückliche Situation bei in der Hinrunde vielleicht, aber vielleicht hat er jetzt auch noch geholfen, wenn man ihn einfach auf ihn gesetzt hätte, ich weiß nicht.
Ja, auch so ein bisschen die Geschichte mit dem vielleicht selbst ein bisschen am Druck zerbrochen, den er sich selber gemacht hat. Vielleicht da ist dann bei Cagliari, kann er unbeschwert aufspielen, wie man so schön sagt.
Ja, vor allem jetzt.
Ranieri wird das schon ein bisschen wieder hineinsetzen.
Ja, vor allem das Umfeld um Ranieri als erfahrenen Trainer und einem relativ klaren Ziel für die Mannschaft ist, glaube ich, vielleicht tatsächlich besser als jetzt Chaos Napoli. Also wenn man, es ist ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber so richtig rund läuft es da ja auch nicht. Können wir kurz aber auch mal auf Masocchi zu sprechen kommen, was da los war mit dem Foul? Also der bewirbt sich ja, ich hatte das, glaube ich, auch so getwittert, so um einen neuen Kartenrekord, wenn er da jedes zweite Spiel, beziehungsweise so oft er dann spielen darf, nach den Sperren mitmachen darf, oder?
Ja, also übermotiviert, der Kollege, würde ich sagen, oder? Also ich habe keine andere Erklärung dafür.
Ich auch nicht. Also Marius müsste ihn doch noch aus Parma-Zeiten ganz gut kennen.
Hat er da so viel gespielt? Habe ich ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm. Da sind in den letzten 5 Jahren so viele Spieler durchgezogen worden durch den Kader, wer weiß das schon so genau. Nö, ich kann mir das auch nicht anders erklären, weil in Salerno hatte er eigentlich sowas ja nie so richtig gehabt. Und heiß waren die Spieler da in Heimspielen ja durchaus auch mal, aber den Knochenbrecher hat er eigentlich da nicht rausgeholt.
Mal gucken, was das noch wird. Also ich kann mir irgendwie nur wünschen, dass bis zu dem Barca-Spiel sich da ein bisschen was gefunden hat bei den Neapolitanern. Und das hat Marius hier so schön reingeschrieben. Es ist nicht ganz eine komplette neue Elf wie einst bei Salernitana, aber es ist trotzdem relativ beachtlich, was sich bei Hellas da noch alles getan hat. 7,8 Millionen für 9 Zugänge hat man noch ausgegeben. Soll ich die einfach mal runterrattern?
Ja, mach doch einfach mal.
Tijani Noslin, Dani Silva.
Er hat sogar gleich gespielt.
Stefan Mitrovic, Tomasz Szuszlow, wahrscheinlich, richtig ausgesprochen, bei dem man die Kaufoption gezogen hat. Oh Gott, ich habe mir meine Falle gestellt. Elias Tavasan, ja, noch nie gehört. Reda Belayane, Ruben Vinagre, Fabian Cent. Oh Gott, hilf mir!
Centons, Franzose, keine Ahnung.
Ja.
War auch bei Schalke gehandelt. Also da man fischt in gleichen Gewässern wie die Königsblauen.
Und Starspieler Karol Świderski klingt für mich nach einem Skispringer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hat was, aber ich glaube, in der MLS war der ganz gut. Bei den Charlotte, das sind die Bobcats, ne? Charlotte Bobcats. Das ist das Basketballteam, oder? Ich weiß nicht.
Ich muss erst wieder im Urlaub MLS im Mai, wenn es sonst nichts ist. Im Olivenhain, ihr kennt das. Und 45 Millionen aber für 15 Abgänge eingenommen. Ein Gonsch ist gegangen, Hien, Doig, Terracciano, Amione, Hongla, Djuric, Rustic, Mbula, Riki Saponara.
In die Türkei.
Also sad. Ja, das ist wirklich sad. Piero Bon, Koray Günther. Warte mal, stopp mal, der hat gestern noch gespielt, oder? Der hat am Wochenende noch gespielt. Hat er am Wochenende nicht noch
kann
gespielt?
Kann eigentlich nicht sein.
Der Name ist auf jeden Fall, der Name ist gefallen. Ich habe nur
Suazerda
so,
hat gespielt.
Suazerda, stimmt. Wie konnte ich die zwei verwechseln? Ja, ja. Yaya Kalon, Davide Faraoni und Jaden Brav. Heid, nein, Brav. Hattet ihr Bravheit noch auf dem Schirm? Oh Gott,
ja.
Wir driften ab. Okay, es ist auf jeden Fall natürlich irgendwie angesichts des Spielverlaufs für Hellas extrem bitter. Aber ich finde, das, was Marius letzte Woche, Francesco, du hast es ja wahrscheinlich gehört, hat Marius so den Take gemacht, dass es ihm aus Hellas sich doch ein bisschen Hoffnung machen würde. So. Und eigentlich das Spiel gegen Napoli hat jetzt doch durchaus auch positive Aspekte gehabt bei den Jungs aus Verona, ne?
Auf jeden Fall. Ich fand, die hatten die bessere Spielanlage. Und die Kaderzusammensetzung, die habe ich mir gerade nochmal angeguckt, genau, finde ich eigentlich sehr vielversprechend, weil Hellas jetzt, glaube ich, den viertjüngsten Kader der Liga hat. Und das heißt, da ist also altersmäßig schon mal Entwicklungspotenzial und die Verpflichtung finde ich gar nicht so schlecht. Also ein Schuschloff beispielsweise, ich glaube, da kann mit einer guten Rückrunde vielleicht schon mit Beginn des nächsten Spieljahres nochmal richtig Kohle gemacht werden. Und ansonsten Mitrovic, haben wir ja bisher nur die, wie sagt man so schön heute, Sample Size aus Serbien. Aber den habe ich mir auch mal näher angeguckt. Der ist auch nicht verkehrt, der Junge. Also da kann durchaus, wenn man die Klasse hält, kann da durchaus wieder was wachsen.
Das war der Rote Stern?
Mhm, ich glaube schon.
Ich meine, ich habe den mal, der hat Champions League Playoffs gespielt auf jeden Fall. Da habe ich den, glaube ich, einmal spielen sehen. Oder habe ich ihn kommentiert? Da fand ich ihn auch nicht so schlecht. Also bin ich schon bei dir. Bin ich bei dir.
Marius, was ist denn eigentlich mit Foloruncu? Ist der jetzt geliehen mit Kaufoption oder geht der
das
wieder zurück zum Napoli?
Das muss ich live googeln.
Weil den finde ich auch ziemlich gut, den Jungen. Also was der auf den Platz bringt, zumindest Einsatz und Dynamik, das ist schon
auf jeden Fall. Also einer,
ist schon
der
richtig
auch,
toll.
Auch in der bisherigen Saison ja hervorgestochen ist, ist, glaube ich, einfach Prestito Secco, also daher ohne Kaufoption, wenn ich das richtig sehe.
Also das wäre dann ein guter Neuzugang, könnte man sagen, nächstes Jahr für Napoli.
Genau, ja. Wenn er denn dann die Spielzeit bekommt.
Ja.
Okay. Gestern hat mich einer bestätigt, falls ihr eventuell den Rasenfunk gehört habt, habe ich ein bisschen CDK gepraised und er hat abgeliefert. Atalanta schlägt Lazio mit 3:1, die Tore Mario Pajalic. Und dann eben zweimal Charles de Ketelare, einmal per Strafstoß und einmal mit einem wunderbaren Treffer. Markus hat geschrieben, wie CDK meinen ganz speziellen Freund Luca Pellegrini eingesagt hat, bei seinem zweiten Tor gegen Lazio läuft auch gut rein. also Atalanta macht Spaß, Charles de Ketelare macht Spaß, der Strafstoß von Ciro Immobile. Nur noch Ergebniskosmetik und das habe ich so nebenbei und teils nur audiomäßig verfolgt in der Vorbereitung aufs Derby d'Italia. Ich muss mal so sagen, der Kollege Michael Born, er hat kein gutes Haar gelassen an den Laziali.
Zu Recht.
Es war schon wirklich, wenn ich mal hingeguckt habe, sehr, sehr, sehr wenig. Da habe ich mich.
War es wieder das Lazio des ersten Saisondrittels, ja?
Ja, ja. Hätte ich so gesagt, oder, Francesco? Weil das war wirklich, nach den letzten Wochen dachte man, ja, okay, vielleicht geht da wieder ein bisschen was und Sarri hat sie eingefangen, aber puh.
Das war nix. Da keine wirkliche Gegenwehr. Ich weiß gar nicht, woher die, ich glaube, sie hatten 1,3 Expected Goals. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Also ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, dass sie irgendwie vorne im Spiel, abgesehen jetzt von dem Elfmeter dann von Ciro war es doch, ne? Irgendwie eine richtig konkrete Torchance gehabt hätten. Also das kann ich mir nicht erklären. Von daher leichtes Spiel für Atalanta, die ja auch ohne Cupminers dann auskommen mussten. Und ja, die Kette Lare blüht auf. Ich würde den an Atalantas Stelle, würde ich mich bemühen, den zu halten.
Ich glaube, das ist auch auf gutem Wege. Also da ist das dann wahrscheinlich nur noch eine Frage der Finanzierung oder so.
Ja, man hat ja jetzt, wenn ich das bei euch richtig gesehen habe, 70 Millionen plus gemacht, ja, was Transfers angeht, ne? Also
genau, es ist ja immer eine Frage, wie dann die Ausgaben in die Geschäftsjahre irgendwie, wie das darauf dann verteilt wird, das will man dann ja möglichst smart machen und so weiter. Aber ich bin der Meinung, dass der letzte Stand war, dass Atalanta sehr vorhat, die Kaufoption zu aktivieren.
Okay, ja, sind Sie gut beraten, würde ich. Also ich ein sogenannter No-Brainer, würde ich mal sagen.
Würde ich auch sagen.
Bei Lazio ist kein einziger Neuer gekommen jetzt im Winter. Man hatte Toma Bajic nach Salerno verliehen noch. Und Atalanta, wie gesagt, hat Hien von Hellas geholt und noch aus dem Kader per Laie Zortea in Richtung Frosinone und Brandon Soppi auf Schalke geschickt.
Ich dachte eigentlich, dass der war ja bei Torino jetzt das erste Halbjahr, ich dachte, dass der unter Juric eigentlich ganz gut funktionieren könnte, aber nachdem er da irgendwie mal verletzt war, kam dann wirklich gar nichts mehr. Und Juric hat sich auch relativ fix entschieden, nachdem den braucht er dann nicht mehr. Dafür haben sie jetzt, glaube ich, Adam Massina von Udinese geholt. Also das zeigt dann das Standing, das Sophie zum Schluss dann noch bei ihm hatte. Aber du als wie war das? Wohnst du in Gelsenkirchen oder Anrainer?
Ich wohne in Dortmund.
Ja, das ist ganz schwierig.
Aufgenommen. Aber ich bin jetzt, um es in Anlehnung an From Dusk Till Dawn zu sagen, ich befinde mich gerade in Schalkerland. Also ich bin nicht bei mir zu Hause, ich bin in meinem alten Zuhause. Auch wenn es für euch beiden jetzt ein bisschen anders aussieht. Also
Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Francesco grüßt von der Copacabana, kann man so sagen, oder?
Ja, ich würde eher sagen von der kolumbianischen Karibikküste, also Cartagena und so. Aber ja, genau, ich grüße also optisch zumindest vom Strand. Wo ihr es gerade gesagt habt, ich hatte auch schon überlegt, vielleicht mal hinzufahren, mir so ein Schalke-Training anzugucken, wie der Junge sich so macht. Aber ja, muss ich mal gucken, ob ich mir das dann tatsächlich geben möchte. Das ist ja auch eher, ohne zu viel Bundesliga bzw. deutschen Fußball zu behandeln, das ist ja auch eher ein Trauerspiel, was so rund um Schalke gerade so läuft, von daher.
Ja, das ist auf jeden Fall kein Hot Take, aber trotzdem natürlich ganz liebe Grüße auch an Dirk Große-Schlamann, falls du zum Training gehst.
Vor allem ganz viele Grüße an Bela, ne?
Ah ja. Bela Gimigovic, an der Stelle natürlich mehr Kulpa. Ich wollte mich nicht über Schalke lustig machen. Glück auf und so. Rettern wir durch die restlichen Spiele, wie ich sie genannt habe. Und an der Stelle habe ich das Gefühl, dass die Fiorentina daran arbeitet, unbedingt nächste Saison Conference League zu spielen. Vielleicht, damit man dann die Grün-Weißen aus der Hansestadt einladen darf.
Genau,
die steil Richtung Europa marschieren. Ich schwebe auf Wolke 7 und die Fiorentina schmeißt 3 Punkte in Lecce weg. Und Lecce ist es auch, also wie viele Teams wollen eigentlich die ganzen Punkte immer in der Nachspielzeit holen, habe ich mich gefragt. Lecce durch Udin in der 17. in Führung gegangen, dann Mandragora mit dem Ausgleich und Beltran, der dann in der 67. das Spiel dreht für die Fiorentina, aber Roberto Piccoli in der 90. und Patrick Dorgu in der 2. Minute der Nachspielzeit fahren dann den Heimsieg für Lecce ein. Und keine Ahnung, bei der Fiorentina, ich verstehe es einfach nicht. Aber müssen wir das, glaube ich, heute auch nicht im Detail besprechen. Ich glaube, haben die jetzt 5 Spiele schon keinen Sieg mehr geholt? Das wollte ich nochmal nachgucken. Habe ich vergessen?
Vier. Also vielleicht Wettbewerbsübergreifend. Ja, wenn man das Supercopa-Spiel mitzählt, sind das 5.
Okay. Ja, mein Gott. Transfertechnisch, ja.
Aber wenn wir hier gerade bei Piccoli sind, ne? Wir hatten ja auch gerade schon Sadie Kay und werden hoffentlich gleich noch zu Joshua Zirkse kommen. Arbeitsthese von mir, der Trend geht zum spielmachenden Mittelstürmer.
Mhm.
Weil das habe ich bei Piccoli, ich habe mir jetzt nur die Highlights angeguckt bei Lecce gegen Fiorentina und Sassuolo gegen oder bei Bologna habe ich komplett gesehen und auch Sadie K ist ja durchaus, ich glaube auch über 1,90, ne? Mhm. Und agiert dann auch nicht unbedingt, aber als Rambock da vorne drin. Also die Ähnlichkeit ist halt verblüffend, wie die sich alle so nach hinten ziehen, um dann Bälle auch zu verteilen und das Spiel halt vorne nochmal so zu gestalten. Ist nur so eine Beobachtung. Ich lasse mich da gerne sagen, von Experten korrigieren.
Ich würde sagen, bei CDK ist das so ein bisschen aus der Ausbildung herkommt, weil der ja eigentlich eh von der Spielmacherposition kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Gasperini auch gesehen hat, dass der eben diese Qualität mitbringt. Also so eine Rolle zu spielen. Bei Zirkzee finde ich das ganz frappierend. Also schon die ganze Saison über, wie krasse Stärken der auch in der Ballverteilung und so hat. Und ja, vielleicht ist das was Roberto D'Aversa eben bei Piccoli gemerkt hat. Ich meine, der spielt jetzt auch schon sein drittes oder viertes Serie A-Jahr, glaube ich, und hat ja nie so richtig den Durchbruch hinbekommen. Aber vielleicht ist das ja jetzt so, wenn er so eine Rolle einnehmen kann, womit er dann sogenannt explodieren kann. Schauen wir mal.
Transfertechnisch, dass der Vollständigkeit halber ganz kurz bei Lecce noch Santiago Pierotti gekommen. Da habe ich keine Meinung zu. Und Gabriel Strefezza hat man noch an Como abgegeben. Den mag ich ja sehr. Da kann er jetzt,
hat leider diese Saison nicht so wirklich was gerissen, aber Como zeigt damit nochmal, ich habe das letzte Woche schon gesagt, da will man unbedingt hoch.
Mhm. Mhm. Wie stehen die da? Dritter? Oder?
Ich weiß gar nicht, wie die jetzt gespielt haben am Wochenende, aber müssten Dritter sein, ja.
Viel Geld ausgeben und dann Relegation spielen müssen. Das gibt's.
Monza. Ja, sie sind Dritter.
Dritter. Ja. Gut, und die Fiorentina, hat noch Andrea Belotti geholt. Richtig, per Laie von der Roma. Ist dann sogar zur Halbzeit eingewechselt worden. Davide Faraoni, das wussten wir schon länger, der hat jetzt auch schon, glaube ich, das dritte Spiel gemacht.
Ja, das kommt hin.
Und dann hat man, also hat Josip Brekalo Kinder und wenn ja, wo schickt er sie zur Schule? Der ist ja jedes halbe Jahr, wird er einmal von dem Verein zu dem verliehen und dann wieder zurück. Also das ist okay, das ist das Leben eines Fußballers, aber jetzt habe ich den letztens wieder spielen sehen bei Florenz und dachte, jetzt hat er sich doch wieder den Fuß in die Tür bekommen. Zack, weg. Und was nach Split? Aha.
Ja, schön mit Ivan Perisic die Flügelzange zur kroatischen Meisterschaft.
Ist da nicht noch ein dritter bekannter Name hin zu Split?
Kalinic hat auch wieder da unterschrieben, ja, aber der ist noch ein paar Jahre älter, glaube ich.
Jerimina ist nach Cagliari und Niccolo Pierozzi nach Salerno zu Salernitana. So ist es richtig.
Was macht denn die Roma jetzt ohne Belotti? Da Asmoun ist ja noch beim Asia-Cup relativ erfolgreich unterwegs. Wenn Lukaku ausfällt, dann haben die auch gar keinen mehr, oder? Habe ich mich da verguckt?
Dann spielt...
Tammy ist doch noch verletzt.
Spielt ja. der neue Baldanzi dann wahrscheinlich auch so eine False Nine oder so.
Ja gut, das ist ja tatsächlich, glaube ich, einfach nur, dass jetzt bei der Roma das nicht ganz bis zu Ende gedacht ist. Ja, aber stimmt, bin schon bei Francesco. Ich finde es ein kleines Risiko. Wobei Belotti halt bei der Roma jetzt auch nicht wirklich glücklich geworden ist. Wie eigentlich seine kompletten letzten 4 Jahre.
Ja.
Egal, wo er gespielt hat. Sad. Und jetzt kommen wir zu dem Torlos-Block. Empoli gegen Genoa 0-0. Es gab einen Platzverweis in der Nachspielzeit für Winter. Dann haben wir noch als Thematik, dass man gerne Gudmundsson nicht abgibt, nämlich die Fiorentina hat ein Angebot unterbreitet. Komm, Marius, mach du das mit den Transfers. Ich lese da nur ab, was du da reingeschrieben hast, aber weiß gar nicht, was die Phase ist.
die Fiorentina wollte neben Belotti, da schlägt man dann sozusagen auch die Brücke zum Teil davor, unbedingt auch noch Albert Gudmundsson verpflichten und hat bis zu inklusive Boni 25 Millionen Euro Ablöse geboten. Das war Genoa aber zu wenig. Und man hat sich jetzt mit ihm darauf geeinigt, dass er bei einem veritablen Angebot im Sommer dann auf jeden Fall gehen darf, aber jetzt im Winter halt nicht. Und ich könnte mir auch angesichts der Zugänge bei Genoa vorstellen, dass man vielleicht doch noch so ein bisschen Richtung Conference League schielen möchte, auch wenn da 0-0 gegen Empoli vielleicht nicht das ideale Ergebnis ist. Aber was da jetzt auf den letzten Drücker, Vitinha von Marseille, ein ziemlich talentierter Stürmer aus Portugal, der bei Braga von sich reden gemacht hat und dann für 32 Millionen zu OM gegangen ist, vor einem Jahr, der ist jetzt in Genoa einfach. Ich meine, die Drähte zwischen den Vereinen sind eh kurz, Strootmann und was habe ich gesagt, Malinowski, genau, dessen Kaufoption jetzt auch gezogen ist, die waren eh schon da. Da hat man den gleich auch noch mitgenommen und das ist, finde ich, einen sehr, sehr interessanten Transfer auf jeden Fall. Und auch sonst von Sheriff haben sie auch noch, also Sheriff Tiraspol auch noch einen Stürmer geholt, Ankei oder so. Jet Spence von den Spurs, das hatten wir schon, also das sind durchaus namhafte Leute, die viel Geld kosten. Für mich klingt das alles eher nach, wir lassen jetzt mal den Abstiegskampf gedanklich hinter uns. Während Empoli auf der anderen Seite Bein Young nach Italien zurückgeholt hat. Milan-Fans werden sich erinnern. Mal sehen, ob der sie jetzt zum Klassenerhalt schießen wird. Aber sind unter Davide Nicola in 3 Spielen ungeschlagen.
Der Magier. Eine Mischung aus Dumbledore und Otto Walkes.
Ja, genau. Aber stimmt, dann können wir eigentlich, weil Roma spielt ja eh erst am Abend, also die vor der Aufzeichnung sind wir da, die spielen abends noch gegen Cagliari. Empoli hat Baldanzi verkauft und für 10 Millionen plus 5 Millionen Boni an die Roma und das ist für mich eigentlich so, aber dann greife ich dem ja jetzt vor meiner letzten Frage, ne, aber es ist für mich eigentlich so ein bisschen der Transfer des Winters in Italien. Also finde ich unglaublich interessanter Spielertyp. Nachher noch ein tolles Zitat von Markus vorlesen zum Abschluss, der sich in Francescos Kopf hineinversetzt hat und versucht hat zu texten wie er.
Okay, bin ich gespannt. Aber du hast hier gerade selber ein bisschen eine Fallgrube gegraben, muss ich sagen. Jetzt hast du nämlich deine Abschlussfrage geleakt.
Ja.
Komm, wir brettern einmal kurz über Udinese Monza weg. Da sind nämlich auch keine Tore gefallen. Und ehrlicherweise geht es mir gerade bei Udinese so, wie es mir fast immer mit Udinese geht. Es juckt mich nicht, was da los ist. Deswegen habe ich überhaupt nichts mitbekommen.
Ist ja auch nicht viel passiert einfach.
Ich weiß auch nicht, der Verein turnt mich voll ab. Ich glaube, das habe ich schon vor 3 Jahren gesagt, dass ich darauf warte, dass die absteigen. Das ist auch der Fußball, den sie spielen, wenn ich sie mal sehe. Aber
italienische Augsburg.
Ja, so. Genau das. Oh. Wobei ich das natürlich nie über Augsburg sagen würde. Francesco hat das gesagt.
Ja.
Ich ziehe nur Vergleiche. Ich sage nicht, dass das meine Meinung ist.
Ach so.
Ich wollte ein bisschen so den Max Jakob Ost machen, der sonst immer so Bundesliga-Vergleiche bringt.
Das ist gut. Stimmt. Das ist sehr gut. Liebe Grüße. Was gab es Spannendes auf? Also du hast gesagt, ist sonst eh nichts passiert. Parfundi hat man abgegeben. Adam Massina hat man gesagt. Was ist mit diesem Lautaro Gianetti, den sie geholt haben? Kennt man den? Muss man den kennen?
Ich glaube 28 ist der Verteidiger aus Argentinien, der bisher auch, glaube ich, nur da gespielt hat. Weiß ich nicht.
Okay. Also,
was soll man dazu sagen? Spricht auf jeden Fall nicht dafür, dass Decreto Crescita und Abschaffung dessen irgendeinen Vorteil für italienische Jugendspieler bringt.
Stimmt, ja. Und Monza, hattet ihr vorhin schon gehört, Juric geholt von Hellas, Popovic von Partizan, Maldini von Milan geliehen, das war auch schon länger klar, und Zerbin hatten wir auch schon besprochen. Gegangen sind 4 Spieler, die, wie Marius hier reingeschrieben hat, nicht wirklich relevant sind, deswegen gibt es auch keine Namen dazu. Wahrscheinlich irgendwie so Sachen, so Dinger wie, habe ich in den letzten Tagen auch immer bei auf eurer Seite, Marius, dann immer Zugänge, Abgänge, und dann sind halt immer Zugänge, kommt nach Laie zurück und steht bei Abgänge auch wieder, weil er wieder in die Serie C, Girona H verliehen wurde oder so. Also ja, da wird viel hin und her geschoben. Mehr Tore gab es beim Spiel von Milan, die gewinnen nämlich 3-2 bei Frosinone. Giroud trifft mal wieder zur Führung. Matthias Solé per Strafstoß zum Ausgleich, dann sogar die Führung für Frosinone, Mazzitelli in der 65. Gabbia in der 72. mit dem 2-2 Ausgleich und Luka Jovic mit dem Siegtor in der 81. Also Luka Jovic muss diesen Podcast hören, weil der ist so in Form, ich glaube, dem laufe ich lieber nicht auf der Straße über den Weg, denn er zerschießt jegliches Bashing, das wir gegen ihn betrieben haben, und trifft mittlerweile alle 103 Minuten. Das ist ein guter Schnitt, würde ich mal sagen.
Ja, da hat man seinen Top-Joker gefunden, auf jeden Fall.
Was? Giroud übrigens doch jetzt noch mit einer Vorlage im Kopf, ne? Und damit bester Vorbereiter, glaube ich. Kann das sein?
Das kann sein. Ich habe gestern auch irgendwas
8 Vorlagen oder so?
Das ist immens, auf jeden Fall. Das ist, Thuram
und
hat damals
auch
noch
sah
so
nicht,
viele.
Ja, und Manier sah nicht so gut aus bei dem Mazzitelli-Treffer, ne? So durch die Hosenträger ging der doch, ne?
Ja, stimmt. Es ist auf jeden Fall die zweite Woche hintereinander, wo er nicht alle halbwegs haltbaren Bälle auch gehalten hat. So kann man es sagen, oder?
Ja, ja, aber gut, einen Grund dafür kann man sich ja auch ableiten. Leider.
Ja, das stimmt. Was haben wir transfertechnisch zu berichten, Marius?
Bei Milan nicht viel Neues. Die Abgänge von Krunic, Romero, die hatten wir schon. Pellegrino, der Innenverteidiger, ist noch verliehen worden an Salernitana. Da gab es noch ein bisschen Hickhack, weil die Argentinier, die ihn verkauft haben an Milan, irgendwie ihre eigene Transferfrist oder so als zu spät im System eingetragen hatten und die FIFA gesagt hat, nee, der hat die Saison ja schon für 2 Vereine gespielt, der darf jetzt gar nicht. Das musste dann erstmal bürokratisch geglättet werden, aber das haben sie auch noch hinbekommen. Und Chaka Traoré, der ja auch getroffen hat in dieser Saison schon, der 18-Jährige, ist nach Palermo verliehen worden, die eine Kaufoption für über 10 Millionen haben. Was für mich so die ersten Anzeichen sind, dass die City Football Group da auf jeden Fall jetzt auch langsam ernst macht. Während Frosinone auch auf den letzten Metern mit Bonifazi, Sortea und Seck und auch Emanuele Valeri 4 Spieler geholt hat, die alle, denke ich mal, solides Serie A-Niveau haben. Das reiht sich, glaube ich, ganz gut ein. Und auch wenn es jetzt eine Niederlage wieder gab, bleibe ich dabei, dass der Kader zu viel Qualität für den Abstieg hat.
Ja, ich glaube, das kristallisiert sich nach und nach deutlich raus. Bei Sassuolo bin ich mir da inzwischen nicht mehr ganz so sicher, ne? Die verlieren in Bologna 2-4. Und das, obwohl man einmal in Führung gegangen ist durch Torstwedt, dann aber Zirkzee mit dem Ausgleich, erneute Führung durch Volpato für die Gäste, dann aber Giovanni Fabian, Luis Ferguson und Alexis Salamakers zum 4-2 für Bologna, damit der erste Sieg der Rosso Blu seit Ende Dezember. Sassuolo nur 1 Sieg in 9 Spielen, jetzt 3 in Folge verloren. Coach Dionisi hat gesagt, er muss mehr geben, aber die Spieler müssen das auch tun. Francesco, ich weiß von Twitter, dass du das Spiel aufmerksam verfolgt hast. Was ist denn dein Eindruck von beiden Mannschaften?
Also das Spiel hat mir eigentlich ganz gut gefallen soweit. Von beiden erstmal, was die Beteiligung angeht, könnt ihr ja auch erwarten, dass das Sassuolo sagt, okay, wir stellen uns einfach nur hinten rein oder so. Salute.
Grazie.
Und ja, Bologna, toll. Also das macht Spaß, sich anzugucken. Der Kopfball auch von Fabian nach der Flanke, richtig, richtig gut. Und meine Frage ist allerdings bei Sassuolo, hat Tresoldi einmal ein gutes Spiel gemacht? Ich kenne den Jungen vom Namen her und so nur für irgendwelche eklatanten Fehler. Das war bei dem einen Gegentor halt auch der Fall. Und ich, also weiß ich nicht, ich habe habt ihr ihn schon mal irgendwie positiv in Erinnerung behalten oder so? Ich leider irgendwie nicht. Also ich will nicht gegen den Jungen schießen, der hat ja seine Berechtigung als Profifußballer irgendwo zu spielen halt und dafür Geld zu bekommen. Aber das habe ich bei Sassuolo jetzt ehrlich noch kein Mal irgendwie gesehen.
Also vor einem Jahr, als das aufgekommen ist zum ersten Mal, ich glaube, da haben wir einmal in der Folge positiv über ihn gesprochen, aber ich kriege das auch nicht mehr zusammen. Und seitdem ist er mir ehrlich gesagt gar nicht mehr aufgefallen, bis eben jetzt. Ich habe nur die Highlights gesehen, aber ja, der Bock, da dachte ich dann, ach ja, den gibt's auch noch.
Ja, Entschuldigung. Ja, bin also auch schon lange nichts mehr Gutes von ihm gesehen auf jeden Fall und müsste lügen, wenn ich mich jetzt an eine gute Aktion erinnere. Aber ich habe Sassuolo jetzt auch wenig verfolgt und aber ich glaube, in der Mannschaft sind gerade die meisten schlecht. Apropos schlecht. So, apropos schlecht, hatte ich gesagt. Und damit der zweite Teil unserer Aufnahme. Ich bin da mal ganz transparent. Wir hatten ein bisschen Probleme, ein gemeinsames Medium zu finden, über das wir uns heute connecten. Das ist uns dann gelungen. Und jetzt haben wir aber festgestellt, und das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr gleich Marius hört, dann wird sich das deutlich besser anhören als in den ersten 40 Minuten. Und das ist in dem Part, wo gleich eh nur noch Francesco redet. Das ist natürlich traurig. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das.
Marius aber hat den Tennisball vom Mikro genommen.
Ja, genau.
Genau, so sieht's aus.
Ja, aber eigentlich wollte ich sagen, apropos schlecht, weil ich über Salernitana reden wollte. 0-0 bei Torino und ja, Marius hat im Vorgespräch gesagt, die italienischen Medien feiern Boateng dafür, dass er da gut verteidigt hat. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ist mir auch egal. Ich bleibe bei der Aussage, dass Salerno absteigen wird und das auch zu Recht. Es kamen ein paar Fragen dazu rein, aufgrund dessen, was wir da ein bisschen kryptisch in der letzten Folge gesagt haben. Falls das an euch immer noch vorbeigegangen sein sollte, dann könnt ihr Boateng und Ex-Freundin googeln und dann findet ihr alles dazu, was man wissen muss. Und ich glaube, danach kann man nicht allzu großartig anderer Meinung sein, als dass das ziemlich unterirdisch ist, dass Salernitana sich Jerome Boateng geholt hat. Es hat jetzt durch das 0-0 bei Torino zum 13. Saisonpunkt gereicht. Das ist zu wenig. Da machen die anderen, glaube ich, die Plätze 15 bis 19 aus. Oder kannst du dir vorstellen, dass sie noch einen Run starten, Francesco?
Salernitana?
Mhm.
Aktuell nicht. Also ich hatte ja schon, als wir uns vor ein paar Monaten unterhalten haben, habe ich ja schon gesagt, dass das schwer wird, vor allem wenn dann halt ein Dia weg ist. Aber Dia hat ja auch bislang nicht gezündet. Also zumindest so wie vorher oder wie erwartet. Von daher, ich würde da jetzt hier nicht was drauf setzen.
Okay, dann haken wir das ab. Bei mir hat es geklingelt und ihr startet mal einmal mit dem Juve-Part rein, bitteschön. Marius und Francesco.
Juve hat, wir haben das angekündigt, oder du hast es schon angedeutet, du hast nicht so einen fantastischen Abend gehabt. Juve hat das Derby d'Italia 0-1 im Meazza verloren. Eigentor Gatti in der 37. Markus hat uns dazu geschrieben, Inter einfach Il Bestia Blu. Sind die stark, leck mich fett, schon wieder zu null in der ganzen Saison, 10 Gegentore, aber nix Beton, sondern spielerisch Top 5 europaweit. Ist das eine Einschätzung, die du trotz des Erzrivalentums teilen würdest?
Zu 80%, sag ich mal.
Okay.
Also wenn wir dann nicht gestern den Vergangenheits-Vlahovic auf dem Platz gehabt hätten, sähe das Ganze anders aus, aber gestern hat eben der Vergangenheits-Vlahovic gespielt. Und
das stimmt.
Ähnlich gemacht.
Woran machst du das fest? Oder, anders gefragt. Was glaubst du, warum der Vergangenheits-Vlahovic gespielt hat? Der wirkte schon fast zwischendurch ein bisschen verzweifelt, weil er es selber gemerkt hat, ne?
Übermotiviert. Das zum einen. Dann, ich hatte es auch getweetet, hatte ich das Gefühl, dass Maresca ihn schon von Anfang auf im Kicker hatte. Das heißt, er hat sich da schon schön einwickeln lassen, nochmal aus der Ruhe bringen lassen. Und die Frage ist einfach, ob das was ist. Also die kriegt ja den Ball nicht vernünftig unter Kontrolle angenommen und verarbeitet, um den Schuss vernünftig dann auch zu setzen. Ob das eben ein generelles Problem ist oder ob man daran arbeiten kann. Und er ist jetzt wie alt? 23, ne?
Mhm.
Ich, meine Philosophie ist es zumindest so, bis 25 solltest du so dein Grundlevel erreicht haben, um zu sehen, was geht und was geht nicht. 2 Jahre hätte er dafür noch Zeit bei mir, dran zu arbeiten. Ansonsten musst du das System einfach zuschneiden, weil ich glaube, er ist tatsächlich letztendlich dann doch von den Anlagen vielleicht eher ein Poacher, wie man das so im Neufußball, Deutsch, wie auch immer sagt. Also jemand, den du dann entsprechend bedienst und dann auch eben eiskalt vorm Tor sein kann. Weil das Spielerische war ja noch nie so seine große Stärke, ne? Müssen wir jetzt mal ganz klar sagen. Und wie gesagt, die Frage ist jetzt, arbeitest du jetzt da dran und sagst dann auch, okay, dann nehmen wir dann auch solche Rückschläge in Kauf? Oder sagst du, komm, anders einsetzen, ein bisschen anders spielen, sodass er davon eher profitiert und dann die Torausbeute höher wird? Das sind so die Optionen, die ich jetzt erstmal sehe.
Damit ist eigentlich auch schon zu einem Teil die Frage von Dominik beantwortet. Wir haben ja speziell nach Juve-Fragen gefragt. Ihr habt geliefert und Dominik fragte nämlich direkt auch nach Vlahovic und ob seine jetzige Form, also Form vor dem Spiel, der Durchbruch wäre. Offensichtlich nicht. Ich glaube aber, dass, also ich würde es nicht alles nur an dieser einen Ballverarbeitungsszene festmachen. Und ich glaube, dass tatsächlich auch in diesem Spiel der Kopf eine sehr große Rolle gespielt hat, denn er hat vergleichbare Szenen, also wenn man sich gerade an die Florenz, seinen Run in Florenz zurückerinnert, da hat er teilweise, ist er ja auch als Konterspieler aufgetreten und hat da auch lange Bälle mitgenommen und weiterverarbeitet, als wäre er jetzt der neue Stürmergott so. Deswegen glaube ich, muss es eine Kopfsache sein und er hat wahrscheinlich sind ihm die ersten 2 Aktionen nicht gelungen und dann war das Selbstvertrauen für das Spiel schon wieder im Keller oder so. Das ist jetzt so meine küchenpsychologische These für das Derby. Ist natürlich trotzdem die Frage, ob Juve das auf Dauer reicht, den sehr teuren Starstürmer zu haben, der das in diesen Spielen halt nicht bringt, einfach.
Also wenn er sich, wie gesagt, auf einem anderen Level mit einer anderen Spielweise konstant etablieren kann, finde ich, sind diese 70 Millionen gar nicht schlecht investiert. Und das war, glaube ich, dann auch noch Teil von Dominiks Frage, wenn ich das gerade noch mal richtig gesehen habe, ob er für Juve dann zu halten ist. Und dann glaube ich einfach, dass er für Juve zu halten wäre. Ja. Ist dann halt nicht irgendwie dieses High-Class-Segment, von dem alle schon irgendwie so geträumt haben, so direkt hinter Haaland auf dem Level von Osimhen. Aber wäre auf jeden Fall immer noch ein richtig guter Stürmer, den du halt gerne in deinem Team, also oder lieber hast, als ihn zu brauchen. Aber das ist jetzt, das könnte jetzt halt so das Ding sein, so dass die großen Gegner, also Inter ist ja jetzt nach dem Run, also abgesehen jetzt von Empoli, das war ja auch nicht besonders dolle, das Spiel insgesamt, ja schon dann quasi der Sprung in die Champions League, so wie es nächstes Jahr dann halt hoffentlich regelmäßiger aussehen könnte. Mhm. Wobei Inter da jetzt auch schon, würde ich jetzt sagen, aktuell zu den 4 besten Teams gehört. Muss man einfach so anerkennen. Also schon auch nochmal in der Champions League das obere Segment darstellt. Aber das muss, da muss halt nochmal ein Ticken kommen. Vielleicht ist er ja auch so ein Typ, der immer so in Schüben die Entwicklung macht. Das wäre ja noch ganz schön, aber vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass ich ihn halt mit einem beispielsweise Morata vergleiche, der am Ball spielerisch einfach
ja,
kusst.
Das stimmt natürlich. Dafür ist jetzt, also muss man ja auch so ehrlich sein, Morata, so den zur absoluten Tormaschine ist er ja jetzt auch erst mit über 30 geworden, ne?
Ja, das ist noch ein ganz anderer Aspekt, ne? Also, dass Morata auch ganz gerne mal im Abseits steht, das wissen wir ja auch. Oder gerade bei Juve haben wir das ja dann halt auch lang genug erlebt. Aber das ist jetzt so oft, was die Ebene angeht, ne? So der Unterschied. Deswegen sage ich, da musst du halt gucken, ob du dann das System anders anpasst. Denn was du halt auch gestern gesehen hast, Yildiz war, ich würde sagen, abgemeldet. Also es war noch eine Nummer zu hoch für ihn.
Ja,
und
glaub ich auch.
Ohne Yildiz hing er dann auch vorne alleine einfach. Ne? Und dafür brauchst du dann halt einfach, um das alleine managen zu können, brauchst du entweder richtig Speed, um die Gegenspieler abzuhängen, oder halt eben die technischen Fähigkeiten, um sie dann mal stehen zu lassen. Und beides ist jetzt nicht in dem Segment, um da jetzt die aktuelle Inter-Hintermannschaft um Acerbi herum zu überwinden. Von daher, ja, also es ist, ich will es jetzt nicht komplett an ihm festmachen, ne, aber das ist halt so symptomatisch so das Ding, und dass du dann ausgerechnet danach noch ein Eigentor kassierst von Gatti, das ist natürlich umso bitterer einfach, ne? Deswegen, da, also ich glaube, das wurmt mich persönlich jetzt so auch am meisten so daran. Und Marius, du hast es gerade schon angesprochen, so Kopfsache, ich finde, das hat man bei einigen gesehen, die es könnten, auf jeden Fall schon auf dem Niveau, so wie ein Rabiot, die haben nicht alle geliefert. Und bei anderen hast du, glaube ich, jetzt gesehen, so sehr sie Spaß machen, so gut sie auch in der Liga performen, dass das eventuell für zumindest die erste Reihe, den ersten Anzug nächstes Jahr auf internationalem Level nicht dauerhaft reichen wird.
Ja, auch in der Breite einfach nicht, oder? Also, wenn du da dann im Drei-Tages-Rhythmus spielst und dann, weiß nicht, ich hab ja so, ja, schön und gut. Aber ob ich den mittwochs und sonntags, wenn du unter der Woche dann vielleicht einen aus der Gruppe hast, ich weiß jetzt nicht, in welchem Lostopf Juve landen wird, aber wahrscheinlich auch nicht im ersten. Dafür haben sie in den letzten Jahren den Koeffizienten wahrscheinlich ihren eigenen auch ein bisschen kaputt gemacht. Dann spielst du unter der Woche, keine Ahnung, vielleicht gegen Leipzig und am Wochenende wieder gegen Milan. Da finde ich, fehlt es bei Juve in der Breite. Nochmal zurück zum Spiel, weil du auch Maresca angesprochen hast. Ich glaube, es war so ab der Szene bei Vlahovic, wo er einmal so richtig auch vollkommen unnötig in der Situation so den Schlappen drüber hält. Ich weiß nicht, welcher Interspieler es war, der dann aber auch extrem viel draus macht. Weil so richtig hat er, Pavard war es, meine ich. Pavard macht dann sehr viel draus, er wird gar nicht so richtig getroffen. Und dann war es ja aber auch immer so, man wusste ja nicht, wenn du sie weitermachen lässt, wer zieht wem das Trikot als erstes aus, Acerbi oder Vlahovic oder andersrum so. Und mein Eindruck als neutraler Zuschauer war dann schon der, dass ich prinzipiell die Spielleitung Marescas ganz gut fand. Wie würdest du das so beurteilen, außer dass er sozusagen, also Vlahovic hat halt keinen Pfiff bekommen. Das muss man sagen, ist dann vielleicht ab und an so, bei jedem fünften Mal, finde ich, kannst du dann auch mal in die eine Richtung pfeifen. Er hat sich halt dazu entschieden, irgendwie einfach gar nichts davon zu pfeifen. Ansonsten fand ich die Spielleitung ehrlicherweise ganz stabil. So.
Ich finde, du kannst es aufteilen in, sagen wir mal, erstes Drittel, na, aber das ist Beginn des Spiels, da muss sich jeder auch als Spieler, muss man sich da erstmal reinfinden, und gegen Schluss, als es dann auch ein bisschen hektischer und wieder ruppiger wurde, da wurde es schwieriger. Dazwischen würde ich dir beipflichten, das war ordentlich. Also da hatte man jetzt nicht zwingend Marotta League im Kopf, wenn man das gesehen hat. Aber wie gesagt, am Anfang hatte man schon das Gefühl, da will man irgendwie, gut, da gucke ich natürlich jetzt nicht 100% objektiv drauf, so ein bisschen halt das Gefühl, Juve auf ein bisschen zurechtzuweisen wollen. Und am Schluss dann halt auch nochmal aufgrund der Hektik einfach irgendwie bisschen Energie rauszunehmen aus dem ganzen Ding.
Mhm. Ja, okay.
Aber im Schiedsrichter lag es definitiv insgesamt nicht. Nee, das.
Also ich fand eine Sache, die mir aufgefallen ist, war, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten hat es kein Team so gut verstanden, wie Inter diese engen und guten Abstände Juves trotzdem zu bespielen. Also ich finde, Juve hatte extrem Probleme damit, wenn Di Marco eingerückt ist, wenn Lautaro sich hat fallen lassen ins Mittelfeld. Und dann kommt man nicht drum herum, auch um Hakan Çalhanoğlu nochmal hervorzuheben, der dann wirklich mit sehr präzisen Bällen immer diese Räume, die ja eigentlich, muss man ja sagen, bei Juves Defensive, finde ich, auch in den ersten 45 Minuten kaum da waren da. Aber die haben sie trotzdem immer wieder bespielt und somit schon auch Bewegung da in die Ketten reingebracht. Und deswegen entsteht dann auch dieser Raum auf der rechten Seite, wo die Flanke dann vor dem Tor schon relativ unbedrängt geschlagen werden kann, ne? Beziehungsweise diese Flanke, wo der erste Pass nach innen und dann Pavard. Also du siehst es 5 Sekunden lang, dass der in dieses Loch reinläuft, aber es ist so viel Bewegung in Juves Defensive, dass keiner mehr in der Lage ist, diesen Raum, von den Pavard da in Angriff genommen hat, den zu schließen, ne?
Ja, vollkommen richtig analysiert, und da kommt halt auch wieder ein gewisses Tempodefizit hinten einfach zum Tragen, ne? Also das ist, glaube ich, auch das, was dann nach der Sassuolo-Niederlage auch Allegri dann dazu bewegt hat, wieder ein bisschen defensiver zu agieren und dann diese 1-0-Reihe dann zu holen. Beides geht anscheinend momentan nicht. Das gibt das Spielermaterial einfach nicht her. Und ja, Bremer ist jetzt eine Wucht. Also fand ich gestern auch wieder hervorragend, wie er da Thüram da den einen Ball dann wegnimmt. Mhm. Weltklasse. Aber Danilo am Ball prima, Allrounder super, aber der ist halt auch jetzt schon wie alt, 32, ne? Also da kannst du halt nicht erwarten, dass der halt irgendwie nochmal hier den Turbo-Boost einlegt oder so. War, glaube ich, aber auch nie so Tempospieler, ne? Und Gatti, ja, der kommt halt über die Mentalität, über eine gewisse Physis, aber ist auch nicht besonders schnell. Und wenn dir dann hinten die Leute halt fehlen, dann, das hast du gestern mehrfach gesehen und das hast du vorher auch schon gesehen, dann wirst du einfach noch nicht mal ausgekontert, du wirst einfach überlaufen, ne? Und deswegen würde ich jetzt schon mal prognostizieren, in den nächsten Wochen stehen wir wieder tiefer und dann wieder diese 1-0-Geschichte und so, weil Allegri dann schon wieder Angst hat, dass dann, nee, bloß nicht zu weit vorne stehen, nicht zu offensiv spielen, uiuiui, das könnte ja sonst gefährlich werden.
Ja, da muss man ja mal gucken, ob der wieder von der Verletzung zurückkommt, aber glaubst du, dass Thiago Giallo, den sie aus Lille geholt haben, dass das so einer ist, mit dem sich das verändern kann? Also ich habe ehrlich gesagt nicht so genau vor Augen, was für ein Typ Innenverteidiger das ist, aber so vom Alter her spielt er ja dann eher auch in der Bremer Liga statt in der Danilo-Liga.
Er ist jetzt auch 23, ne? Zum einen, ich habe mich immer irgendwie vertan, keine Ahnung, ob ich ihn mit Gabriel, der jetzt bei Arsenal spielt, verwechselt habe, so was den Fuß angeht, ist ja auch schon wieder ein Rechtsfuß. Das habe ich bei euch schon mehrfach gesagt, das twitter ich auch dauernd, da fehlt jemand mit dem linken Fuß hinten drin und das auch mit einer ordentlichen Qualität. Das wird nächstes Jahr auch ganz, ganz wichtig. Und ich sehe den erstmal so, sagen wir mal, mit Gatti zusammen und dann vielleicht noch mit Rugani dann in der Mitte, so für die Spiele gegen die Kleineren in der Liga oder so. Dafür wird es auf jeden Fall reichen. Und mal gucken, er war über ein Jahr verletzt, Thiago Giallo, ne? Ja. Und der muss, das ist jetzt erstmal so ein Gamble einfach, ob das jetzt wieder wird oder wieder nicht. Und da ist halt so auch insgesamt so die Frage, was wir hinten einfach nochmal machen werden. Ne? Da gab es ja auch irgendwie keine Gerüchte so, abgesehen von allen möglichen jungen Talenten wie Alcaraz, der gestern dann auch schon spielen durfte und so. Das ist ja alles schön und gut, auch mit einer langen Perspektive, aber ich glaube, dass sich Giuntoli da auch vielleicht ja mal ein bisschen auf das Hier und Jetzt konzentrieren muss. Ne? Und dann Grüße an Thomas an der Stelle. Bisschen mehr Gegenwartsmannschaftsmentalität wäre da vielleicht auch nicht verkehrt. Wobei ich dann auch lieber einen Berardi nehme als einen Philippe Andersson, auch wenn es den jetzt günstig am Ende der Saison wahrscheinlich gibt.
Das kann ich auf jeden Fall verstehen, ja.
Ja, ich glaube, ich würde mit Philippe Andersson gerade auch nicht mehr einkaufen gehen. Oder?
Ja, also was ich mich vor allem frage, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist ja ein Flügelspieler. Das heißt, ich stelle das System um. Und das, ich meine, ich hätte es jetzt unter der Woche just gelesen von von Allegri, der dann halt, und da fühle ich mich an Kleinlautern Verweis, an Michael Frontzek so ein bisschen erinnert, der mal sagte, so Taktik hat noch keine Spiele gewonnen. Und Allegri hatte, glaube ich, auch sowas gesagt, wie ich lege nicht so viel Wert auf Taktik und so. Ich guck lieber, wie das dann halt so mit den Spielern passt. Und da frage ich mich, ja gut, warum spielst du dann trotzdem immer nur dieses eine System, statt dann mal auf einen 4-3-3 zu variieren und so ein Kram. Und da macht, wie gesagt, Philippe Andersson also nur in dem 4-3-3 für mich wirklich so Sinn. Und dann ist auch wieder die Frage mit Zule, den man ja angeblich womöglich abgeben will, was ich nicht verstehen kann. Also ich behalte lieber einen Zule als einen Philippe Andersson dann für Umme dann zu bekommen. Ne? Also das ist.
Ich sehe, dass Juve tatsächlich mit Zule den nächsten Transfermarkt finanzieren wird. Also ist irgendwie meine leichte Prognose. Oh, sie 40, nicht. 50 Millionen aus England bekommen und damit dann 3-4 andere Leute holen.
Ich hoffe, dass du dich deiner fachkundlichen Meinung einfach irrst. Muss ich jetzt mal so sagen.
Ich hoffe auch.
Ja, aber das ist ja alles noch Zukunft und so, ne? Und ja, gestern, wie gesagt, eins der vier besten Teams in Europa aktuell. Ich hatte gestern Abend den Vergleich gebracht. Also da spielte ein gut gepflegter Ferrari gegen einen sich in der Restauration befindlichen Lamborghini, wo du dann halt eben guckst, dass du irgendwie die passenden Ersatzteile bekommst, die zu einem Modell passen. Und da holst du dann dementsprechend auch nur so und so viel Power einfach raus auf der Strecke dann letztendlich. Ne? Das ist so der Unterschied aktuell.
Ja. Da kriegen wir einen Folgentitel draus zusammen.
Ja, ich wollte schon sagen, aber da müssen wir gleich noch brainstormen. Ja. Francesco hat es gerade auch schon gesagt, ich wollte es nur noch mal unterstreichen. Ich fand es bemerkenswert, wie unsortiert Juve, nachdem sie nur ein bisschen mehr offensiv gemacht haben in der zweiten Halbzeit, also wirklich wie unsortiert die Spieler, die du sonst so gut aufeinander abgestimmt verteidigen siehst, wie die mit bisschen Tempo in der Rückwärtsbewegung überhaupt nicht mehr zurechtgekommen sind. Und da muss man ja dann, wenn man den Strich drunter zieht, sagen, wenn man nicht einen sehr gut aufgelegten Wojciechowski hat, dann kassiert man halt zumindest immer mal noch eins von Marko Arnautovic, der den Ball da irgendwie nicht reinbekommen hat. Aber war eine starke Parade auf jeden Fall. Auch den anderen da gegen Barella, den er mit dem Fuß hält, Szczesny. Also sehr, sehr gutes Torwartspiel von ihm. Beim Treffer konnte er natürlich nichts machen. Aber ja, also da hat so also dieses, ja, du hast es gerade auch schon gesagt, ich wiederhole es nur nochmal, ich finde, da habe ich dann das erste Mal verstanden, warum Allegri manchmal tief gestaffelter steht, weil er vielleicht auch für sich weiß, dass es mit Tempo nach hinten, mit dem Personal schwierig werden kann.
Also du hast es auch im Seitenvergleich, hast du es deutlich gesehen. Also die starke Seite letztendlich, worüber dann auch das Tor gefallen ist, war die rechte Seite. Und das liegt einfach daran, dass du mit Kostic kannst du nach vorne gut Gas geben auf der Schiene, aber hinten hat er nun mal seine Defizite. Und wenn dann ein Rabiot dann auch einen schlechten Tag hat, sagen wir es mal so wie gestern, er ist ja auch nicht unbedingt der Schnellste, dann hast du da keinen, der ihn da richtig auch absichert, was du auf der rechten Seite mit einem Cambiaso durchaus hast. Na, der rückt ja auch immer ins defensive Mittelfeld noch vor entsprechend, um da ein bisschen abzusichern. Aber das fehlt auf der einen Seite und das habe ich auch schon mehrfach angesprochen, dass wir da auf der rechten Seite jemanden, der Schiene und rechten Verteidiger spielen kann, um das halt dann eben, damit Cambiaso als Linksfuß auch wieder rüber kann und dann jemand das da machen kann, da brauchen wir einfach jemanden. Und das ist auch dann Timothy Ware nicht der Typ für, der auf der Schiene auch ein absolutes Arbeitstier ist und so. War natürlich jetzt auch lange wieder verletzt. Da muss man mal gucken, wie da so die Entwicklung in den nächsten 1-2 Jahren aussehen wird, weil ich glaube auch, dass da so langsam könnte es eng werden. Also was zumindest das Fußballerische angeht. Nicht was den Einsatz angeht, nicht was Tempo und solche Qualitäten angeht. Aber da ist Defizit vorhanden. Na, apropos, ja, wenn McKenny dann halt nach vorne zieht, und das war ja ein hervorragender Lauf, diese Vorbereitung für Vlahovic, ne? Mhm. Also was der wegarbeitet, ist ja Wahnsinn. Und der kann aber nicht beides. Also wenn er vorne ist, kann er nicht gleichzeitig hinten sein und so wie er auch ackern mag. Und ja, da hast du dann halt eben dann auf, wenn du da den Cambiaso hast abgesichert und links ist es dann halt, hast du dann eben die Lücken, ne?
Ja, weil du den Namen jetzt gerade schon genannt hast, mit Wehr, jetzt auf gestern bezogen. Wie fandest du die Wechsel und den Zeitpunkt?
Ja, also viele Alternativen nach vorne gab es ja jetzt nicht mehr. Moisken ist ja noch verletzt, zumindest ist er ja wegen Verletzungsgeschichten nicht bei Atletico gelandet. Das war ja dann auch eine Frage, ne? Wenn ich das richtig sehe, Marius.
Das ist korrekt. Die wurde gestellt von Okram Bellic oder wie man auch immer das aussprechen möge. Ah, und was wird jetzt aus Moisken? Bitte eine Prognose.
Genau, ja. Also der ist jetzt erstmal wieder verletzt. Ich habe ihn ja letztes Mal, habe ich ihn ja gelobt und da habe ich euch auch gesagt, ne, eine Laie fände ich da ganz praktisch, um eben Yildiz dann nach vorne zu ziehen und so. Aber das ist mit der Verletzung natürlich jetzt ein entsprechender Rückschlag und Milik hat sich mit der Nummer gegen Empoli dann ja halt rausgekickt. Da war halt, musst du dann halt überlegen, was du dann halt machst, ne? Chiesa auch von der Verletzung jetzt schon wieder zurückgekommen, der mir auch so langsam, ich liebe den Jungen als Spieler über alle Maßen, ne? Aber der geht mir so auf den Sack einfach. Jedes Mal, wenn er halt kein Foul gepfiffen bekommt für sich, bleibt er entweder liegen oder lamentiert dann erstmal, statt dann erst nachzusetzen und zu warten, ob dann vielleicht noch ein Pfiff dann kommt, ne? Da kriege ich so einen Hals bei. Und dementsprechend sah es dann halt nachher mit den Wechseln auch eben aus, ne? Also das sind die Leute, die du bringen kannst. Und um dann zumindest eine gewisse Grundformation zu halten, musste das halt dann so machen. Aber da kannst du halt nicht positiv nochmal nachlegen. Und Alcaraz, ja, was willst du von dem Jungen erwarten? Der ist frisch da. Schön, dass er jetzt ein bisschen Einsatzzeit bekommt und so. Und sah ja auch schon ganz gut aus, was er da am Ball ein paar Mal so gemacht hat. Ah, das ist zu dünn. Na, das ist, wird auch nächstes Jahr dann halt, wenn da nicht qualitativ, also für den ersten Anzug dann nachgelegt wird, ja, schwierig.
Ist immerhin ein Spieler, von dem man sich, glaube ich, erhofft, dass der halt den das Talent hat, den Schritt zu machen, eben einer der dominanten Mittelfeldspieler in der Serie A zu werden. Also alles, ich habe mit Kollegen aus England und Argentinien über den gesprochen und so die Anlagen bringt da wohl was, so Intensität und auch technisches Vermögen und auch Auge und sowas, alles, das bringt der wohl alles mit. Hat jetzt natürlich in der zweiten Liga in England nicht so viel Spielzeit bekommen, weil der Trainer irgendwie auf eine andere Art Fußballer gesetzt hat oder ihn dann auch mal als im Sturm aufgestellt hat, statt irgendwie im Mittelfeld so. Dann jetzt zu Juve zu kommen, wo sehr großer Druck im Mittelfeld besteht, Druck auch abzuliefern für eine Position, wo eigentlich andere Leute eingeplant haben, die aus bekannten Gründen eben jetzt nicht zur Verfügung stehen, Fagioli und Pogba. Da auch die Ablöse, die im Hintergrund mitschwingt, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wenn Juve den fest verpflichten möchte, per Kaufoption müssten sie dann 50 Millionen Euro an Southampton überweisen. Das ist halt schon eine krasse Hausnummer so. Und ich glaube, könnte mir auch vorstellen, dass das, also ohne den jetzt irgendwie persönlich mental einschätzen zu können, aber dass das auch schon ein Rucksack ist, den man halt irgendwo mitschleppt.
Ja, das verstehe ich. Also die Summe, die ist unverständlich. Also wenn du dann halt einen Soule einfach dann hast, weiß ich, der jetzt schon zeigt, okay, ich sehe, der A kann er jetzt schon, braucht keine Eingewöhnungszeit mehr und so. Ihn dann abzugeben, um Alcaraz für den Preis zu finanzieren, non mi piace molto. Also da habe ich kein gutes Gefühl bei. Also auch wenn der Junge womöglich dann in der 17 gerade, ne, lass ihn dann 3 Jahre Entwicklungszeit.
21
schon, okay.
Ja, ja.
Doch schon. Ich dachte, okay, 21, gut, dann gib ihm 2 Jahre dann auf Erstliganiveau. Southampton ist doch zweite Liga jetzt, ne?
Gib ihm. Die haben ihn letzten Winter geholt, da waren sie noch Erstligist. Er hat dann auch in der Premier League 18 Mal gespielt.
Okay.
Und sich auch da ganz gut eingefügt. Dann sind sie halt abgestiegen, haben den Trainer gewechselt und der hat eben halt auf andere Leute gesetzt. So. Und der hat auch vorher schon drei war fast 3 komplette Jahre in Argentinien bei Racing als Profi gespielt.
Okay. Ja, dann gib ihm 2 Jahre und dann ist er vielleicht der absolut hotteste Shit überhaupt, der dann halt von, weiß ich nicht, Guardiola dann weggefischt wird oder was auch immer. 50 Millionen jetzt schon, das ist mir persönlich zu viel und dafür dann den Sulé zu opfern. Er gibt für mich aktuell auf kurz- bis mittelfristige Sicht nicht so viel Sinn. Aber ach so, um die Moiskennen-Frage noch zu vervollständigen, ja, ich befürchte fast, dass so die Zeichen eher auf Abschied stehen, auch wenn ich ihn für einen wunderbaren, als dritten Stürmer oder als vierten Stürmer eine wunderbare Option sehe, einfach weil er halt die Athletik mitbringt und braucht halt das Selbstvertrauen und mal das Glück vorm Tor. Ich glaube, dann wird er auf jeden Fall auf Liganiveau gut zu gebrauchen sein. Und wenn Atletico ihn schon haben will oder zumindest interessiert war, Diego Simeone, dann kann, finde ich, zumindest nicht ganz so viel falsch bei ihm sein.
Ist ja gerade dieses, das Kämpferische, das hattest du ja das letzte Mal zu Gast warst, der vorgehoben, da hat er sich dann ja zeitweise festgespielt gehabt, ohne das Tor zu treffen, aber eben was so Bälle festmachen und sich aufreiben, da in der Spitze anbelangt, da ja doch sehr überzeugend gewesen.
Ja.
Ja, wenn wir da gerade bei den Fragen waren, lass uns doch noch ein paar weitere abarbeiten, die ihr eingeschickt habt, oder?
Vor allem die persönlichen, da bin ich gespannt drauf.
Ja, lass uns erstmal die fachlichen machen. Ne? Ich glaube, das ist für die breitere Community interessanter.
Ryanair hat noch gefragt, ob Juve das Spielermaterial hat, um nach Allegri modernen Fußball zu spielen.
Kurze Antwort, ja. Und etwas längere Antwort, auf jeden Fall. Die Anlagen sind da. Es muss halt nur das entsprechende, habe ich letztes Mal schon gesagt, das entsprechende System dazukommen. Ne, so ein Wechsel je nach Gegner und wie das Lazarett aussieht, so ein Wechsel zwischen 4-3-3 und eben einem 3-5-2. Wunderbare Mischung, die, ja, würde ich jetzt schon sagen, auf zumindest höherem Niveau populäreren Systeme. Und wir haben ja entwicklungsfähige Spieler einfach noch da drin. Ne? Und da kann man mitarbeiten, auch wenn man eben nicht Allegri heißt und modernen Fußball spielen möchte.
Der Traum von De Zerbi lebt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei ich gehört habe, der ist ja wohl bei Liverpool durchaus auch schon auf dem Radar aufgetaucht, jetzt durch die Klopp-Geschichte. Gucken wir mal.
Ja.
Was haben wir noch? Toni hat geschrieben, das ist gar keine Frage, ehrlicherweise. Sie haben leider einen Vorteil. Hoffe, wir können gegen Far Inter was holen. Forza Juve. Das sollte natürlich einmal hier erwähnt werden. Aber es war ja gar nicht viel Far mit dabei.
Nö, also ich habe noch vorhin einen Ausschnitt gesehen, wo man halt, sagen wir mal, interpretieren könnte, dass Thuram vorher noch mit der Hand am Ball ist vor dem Eigentor, aber
ja, das wurde, glaube ich, auch gecheckt. Das war auch das, was ich in der Konferenz gesagt habe. Du wirst wahrscheinlich das Antispiel geguckt haben, aber ich habe auch gedacht, vielleicht rutscht er ihm so über die Brust und an die Hand dran. Aber also das war nicht zu erkennen. Also es ist
nicht nennenswert. Auch in dem Tempo, da bin ich dann auch so fair zu sagen, das ist ein Eigentor, Punkt aus. Brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Wird es nochmal ein Liebes-Comeback mit Ilari Blasi geben?
Ja, nachdem deine Kollegin aus Italien ja mit Loris Karius angebandelt hat, wäre das auf jeden Fall eine Überlegungswert, ja.
Kontext muss da, glaube ich, gegeben werden. Ich glaube, das liegt daran, dass das die, ist es die Ex-Frau von Francesco Totti oder ist es seine aktuelle Frau noch? Ich weiß es nicht.
Nee, seine Ex meine ich schon.
Ja, ja. Ja.
Also, aber ich lob an euch, dass die Leute denken, dass ihr Francesco Totti hier im Podcast habt. Also.
Ja. Ja. Und dass wir mit dem über Juve reden wollen. Ja.
Stefan hat noch gefragt, wie kann man FCK und Juve-Fan sein? Dachte, nur ich bin so verrückt.
Ich habe tatsächlich in der Uni mal jemanden getroffen, der auch diese Kombination hatte, wie wir feststellten. Rein zufällig, wir hatten uns gar nicht über Fußball eigentlich unterhalten. Die Lautern-Geschichte, das ist hier der falsche Ort dafür, um das dann auszuklamüsern. Und Italien ist es halt so. Ich war ja vorher beim Lager von Marius. Ne? Ich habe ja auch von Papa Chiesa das ein Parma-Trikot. Sehr gut. Aber dann tauchte ein junger Mann namens Alessandro Del Piero auf. Und ja, dann war es dann um mich, was das angeht, geschehen. Aber ich habe immer noch, sag ich Marius ja immer, ich habe immer noch einen Platz für Parma im Herzen.
So muss das sein.
Ganz kurzer Ausblick von dir. Was glaubst du die nächsten Wochen? Also du hast schon mal gesagt, Allegri wird wieder ein bisschen stabiler stehen. Aber ich meine, es sind einigen von diesen machbaren Gegnern mit dabei, bevor dann Anfang März so Napoli, Atalanta, Genoa, Lazio dann sogar so doppelt, weil auch noch in der Coppa. Könntest du dir vorstellen, eventuell, dass Allegri zumindest irgendwie viel in den Pokal setzt? Oder wird das erstmal halt, oder was glaubst du?
Schwierig. Also er hatte ja mit seinen Wortspielchen schon, kann man ja mal ganz klar sagen, Andeutungen gemacht, dass man schon, also oder eher auch auf den Scudetto schaut, ne? Und jetzt hieß es gestern dann wieder, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen mindestens Vierter werden, von daher ist nichts verloren und so ein Kram. Ich denke mal, jede Silberware ist da durchaus ein Punkt für ihn, weil es ja, würde ich jetzt aktuell sagen, was man so liest und hört, 50-50 steht, was das nächste Jahr mit ihm und darüber hinaus angeht. Und ein Pokal ist da mit Sicherheit kein schlechtes Argument.
Ja gut, wir werden es verfolgen. Marius, jetzt darfst du deine Frage stellen.
Genau, erstmal noch den Ausblick, dass ja bei der Roma dann gegen Cagliari heute Abend vielleicht neben Baldanzi auch Angelinho schon mitspielen wird.
Oh Gott, ja.
Und ja, da muss ich jetzt einmal kurz dieses Zitat von Markus vorlesen. Mhm. Um in der Bildsprache zu versuchen, Francesco halbwegs die Ehre zu erweisen, unter Mourinho hätte die Roma im Winter noch zwei Möbelpacker geholt, Bonucci und Söyüncü. Stattdessen holt man sich zwei begabte Raumausstatter, um eine Bude voller wuchtiger Schränke, Werkbänke und zugemauerter Fenster ein bisschen hübscher und wohnlicher zu machen. Bisher hing da nur ein kleines buntes Bild als Farbklecks an der Wand, das aber regelmäßig vom Nagel abgerutscht ist und dann erstmal kaputt war. Damit ist natürlich Paulo Dybala gemeint. Also Roma vielleicht in der De Rossi-Eschen Offensivpower dann heute Abend gegen Cagliari. Wir werden es verfolgen. Nächsten Samstag spielen die gegen Inter. Das heißt, wir können uns dann auch in der Aufnahme der nächsten Folge ein bisschen intensiver vielleicht mit De Rossis Roma auseinandersetzen, weil sie ja jetzt zweimal in Folge dann am Montag gespielt haben. Meine Frage war, was war denn für euch der Transfer des Winters? Ich habe meinen ja schon gesagt, Tommaso Baldanzi, wie sieht's bei euch aus?
Ja, gehe ich mit. Ist ein smarter Move, auf jeden Fall von der Roma. Finde ich besser als andere.
Finanziell würde ich da mitgehen. Sportlich, sehr, sehr gute Frage. Ich würde vielleicht mit Gonsch gehen, weil das ist so die Baustelle, die ich bei Napoli ja auch schon seit längerem so sehe. Rechts ein inverser Außen, der ein bisschen das Spiel von Quara dann auch auf den anderen Flügel packen kann.
Ja, stimmt. Ich bin mir da irgendwie auch noch nicht sicher, aber vielleicht zeigen sie ja dann die nächsten Wochen, dass da ein bisschen was runtergepurzelt ist von den Schultern. Und er dann auch irgendwie in der Mannschaft wieder funktioniert, die selber irgendwie ein bisschen wieder sich aufrichtet. Und dann kommt Osimhen vom Afrika-Cup zurück. Ich glaube, dass die Gesamtgemengelage in Napoli gerade eine so schwierige ist, dass es für einen Gonsch ja auch nicht leicht wird, sie da befreit aufzuspielen. Aber tatsächlich auf jeden Fall eine spannende Rolle, die er da einnehmen kann und wird. Das war eine sehr spannende Folge mit dir, Francesco. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit. Wir müssen off the record jetzt, weil ich dann doch auch zum Fußballtraining muss von meinen Kids, müssen wir noch uns einen Sendungstitel ausbaldovern. Den lest ihr dann oder habt ihn schon gelesen, wenn ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt. Danke fürs Zuhören. Entschuldigung nochmal für die kleinen technischen Annehmlichkeiten. Ich hoffe, ihr habt die Folge trotzdem genossen. Schreibt's in die Kommis, wie man so schön sagt. Tschüss, Marius. Ciao, Francesco.
Viel Spaß beim Training und vielen Dank, Francesco. Immer eine Wonne mit dir.
Grazie mille, ragazzi. Buona settimana. Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.